Schauen wir mal schnell rein, was unsere Verantwortung ist, was das Herz anbetrifft. Wir haben gesehen, wir bekommen ein Herz, wenn wir geboren werden, das eigentlich unbeeinflusst ist. Und wie sich das Herz jetzt entwickelt, das hat mit unserer Verantwortung zu tun. Also es kommt niemand mit einem harten Herz auf die Welt oder mit einem kalten Herz auf die Welt. Das ist etwas, das im Verlauf des Lebens durch Erlebnis, durch Ereignis und wie wir damit umgehen, wie das geprägt ist. Und der Auftrag, den wir haben, mehr als alles andere, unser Herz zu bewahren. Weil aus dem Herz eben das Leben quält. Das ist die Quelle von unserem Leben. Der Zustand von unserem Herz entscheidet darüber, wie es uns geht. Wie es wir für Entscheidungen treffen, wie wir uns fühlen, wie wir uns verhalten. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und darum sollen wir unser Herz behüten, bewahren. Wir sollen aufpassen. Was passiert mit unserem Herz? Wir haben verschiedene Beispiele schon angeschaut. Glücklich ist der Mann, die Frau, das Kind, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und Tag und Nacht darüber nachsinnt. Zweite fällt jetzt da. Also es ist etwas, wo wir gemerkt haben, welchen Einfluss tue ich mein Herz aussetzen, für was öffne ich mein Herz? Ja, man kann etwas anschauen, man kann etwas aus einer Distanz anschauen, ohne dass man es schon wieder ans Herz heranlässt. Das ist nichts Falsches. Wir sollen alles prüfen, haben wir den Auftrag, und dann das Gute behalten. Und jetzt kommt wieder ein Unterscheidungsprozess rein. Also jetzt muss ich unterscheiden, was will ich jetzt an mein Herz oder in mein Herz reinlassen. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Jesus ist bei den Gottlosen gesessen, oder? Er ist jetzt im Rat der Gottlosen gesessen. Oder? Das ist genau das, was ihm Pharisäer und Schriftgelehrten vorgeworfen haben. Der hockt bei den Zöllner und Zünder. Der macht ja genau das, was im Psalm einsteht, dass man nicht machen soll. Aber hat er das wirklich gemacht? Oder? Das ist genau der Unterschied. Oder? Man kann, das ist nicht eine Aufforderung, die böse Welt zu meiden. Und alle sündigen Menschen, mit denen keinen Kontakt mehr zu haben, die weit wegzustossen von einem, in Angst stehen, das könnte mich irgendwie berühren oder infizieren oder so. Sondern das ist ein Auftrag, was heisst, du sollst dein Herz bewahren, du sollst nicht ihrem Rat gehen. Du sollst nicht ihrem Rat folgen. Ich glaube nicht, dass Jesus am Rat von den Zöllner und von den Sünder gefolgt ist, oder? Aber er hat trotzdem mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Spürt ihr den Unterschied? Und das ist eine Herausforderung, die wir auch drinnen stehen. Dass wir in einer Welt leben, wo viele Menschen um uns herum sind, die Gott nicht kennen und die die Werte vom Reich von Gott nicht kennen. Manchmal sind so Christen, die die Werte nicht kennen. Klammer auf, Klammer wieder zu. Und dass wir dort nicht einfach alles so aufsuchen und als wahr und als richtig nehmen und gerade an unser Herz und in unser Herz hineinlassen, sondern dass wir dort eben die Distanz, die innere behalten. Und prüfen, was lasse ich an mein Herz und in mein Herz hinein. Und das hat etwas mit Reife zu tun. Letztes Mal haben wir über Musik gehabt. Und dann die Frage ist, was macht die Musik mit mir? Kann ich prüfen, ist das eine Musik, die mir gut tut, oder nicht? Merke ich das überhaupt? Auch wenn ich den Text nicht kenne. Ob das jetzt Musik ist, die mir gut tut, oder nicht? Das hat etwas mit Reife zu tun, zu merken, was kann ich mir zumuten? Und das berührt mich nicht, auch wenn es nicht gut ist. Und was ist für mich eine Überforderung, wo ich merke, das tut mir nicht gut, wenn ich das anschaue oder anhöre, weil ich kann mich nachher nicht distanzieren. Spürt ihr den Unterschied? Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch dürfen lernen. Der Paulus hat gesagt, es ist mir alles erlaubt. Aber es ist nicht alles förderlich. Und er hat im 1. Korintherbrief ganz etwas Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, auch wenn ich selber im Glauben stark bin und Freiheit habe, es ist dort um das Thema vom Götzenopferfleisch gegangen, auch wenn ich eigentlich die Freiheit habe, das Fleisch zu essen, weil ich weiss, die Götzen, die gibt es gar nicht wirklich. Und das, was in mich hineinkommt, macht mich gar nicht unrein. Aber wenn ich dort das Verhalten jemandem, der im Glauben noch schwach ist, in Versuchung führe, dann lasse ich es sein. Und da haben wir noch eine Verantwortung füreinander. Ich habe das auch gemerkt, wenn es um das Thema Musik geht. Ich kann schon Energy hören. Und hören, das meinte ich schon im Auto. Wenn ich live channel, wenn sie dort einfach das dritte Mal den gleichen Beitrag bringen. Und ja, das kann man nicht den ganzen Tag hören. Sorry, das ist echt wenig professionell. Das ist nicht eine Kritik jetzt an diesem Sender. Aber wenn ihr das einmal macht, dass irgendwann, es kommt einfach immer wieder das Gleiche. Ja, es wird einfach langweilig. Aber wenn ich Energy höre, dann merke ich, ich kann das nächste Schotter stellen, dann dort auch wieder ab. Wenn er sei kommt, wenn er Kabis kommt, oder vor allem Moderatoren, also das ist ja furchtbar. Wir sind schon mal Energy gehört. Die bringen am Morgen eine Hilfe, so ein Interview oder um 10 Uhr, wo sie irgendwo die Leute fragen, so, und wie ist dein Sexualleben, wenn er zuletzt Sex gehabt und mit wie manchem Mann hast du schon, und wenn er eine sagt, erst 2 Mal, ja, nee, sicher. Also so primitiv und solche Schrottmärkte muss ich mir nicht anhören. Versteht ihr das? Aber gell, Elena, wenn der Papa Energy hört, dann darfst du natürlich kommen. Und das ist jetzt genau der Punkt, oder? Wo genau das zum Tragen kommt, wenn ich da meine Freiheit, die ich habe, für jemand anderes zu einer Versuchung werden, der nachher das nicht kann unterscheiden kann. Nicht abstellt, wenn ein blödes Lied kommt und nicht abstellt, wenn ein blöder Kommentar kommt. Oder dann wird er nicht zu einem schlechten Vorbild. Spürt ihr das? Und das hat nichts mit, das hat damit zu tun, dass ich die Freiheit, die ich habe, manchmal auch darf beschneiden, darf wegtun, weil ich weiss, dass jemand anders vielleicht mit der Freiheit, die ich drin lebe, überfordert ist und das nicht einordnen kann. Und es dann für ihn zur Versuchung und zum Stolperstein wird. Und Gott sagt dort ganz klar, Gott wird mich nachher zur Rechenschaft ziehen, wenn ich die Schuld bin, dass jemand von diesen Schwachen fällt, wegen mir. Auch wenn es für mich kein Problem ist. Ich glaube, das ist noch so eine Klammerbemerkung, die noch wichtig ist, wenn wir da, wenn es um diese Sachen geht. Nicht jeder kann wie Jesus mit Zöllner und Sünder zusammenhocken, ohne dass er das beeinflusst. Nicht jede Situation stehst du so heroisch drüber. Und ich muss noch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon manchmal gemeint, das macht mir doch nichts. Da stehe ich doch drüber. Das berührt mich doch nicht. Da bin ich doch schon längstens in geistlichen Sphären, wo ich das aus der Distanz kann anschauen und ganz stoisch kann darüber urteilen. Und plötzlich merkst du, jetzt hat irgendetwas hat's dir da reingenommen, irgendetwas hat sich dir drinnen geweckt, wo du jetzt eigentlich gar nicht hättest verloren. Also. Die Lösung ist, wie wir schon gesehen haben, nicht, dass wir uns eine Mühe geben, wie es Franziska in diesem Beispiel vom Skilift schon gesagt hat, da haben einen Krampf aus unserem Leben machen und meinen, wir müssen an einem Ort den Hocker selber auftreppeln, sondern, dass wir das Wort von Christus reichlich unter uns wohnen und uns gegenseitig in aller Weisheit ermahnen mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern und so im Herz Gott singen. Also die Herzenstransformation oder Herzenstransplantation, die uns durch den Heiligen Geist gegeben ist, die muss jetzt auch noch wie kultiviert werden. Das neue Herz können wir nicht machen. Und wenn du noch keine Wiedergeburt erlebt hast durch den Heiligen Geist, wenn du noch nicht ein neues Herz geschenkt hast bekommen, dann lass dir das ums Himmelswillen schenken. Es gibt nichts so Schlimmes, wenn du meinst, du müsstest jetzt selber dich irgendwie verändern. Ich kenne keinen Menschen, der sich selber verändern kann. Da kannst du dir jetzt noch so Mühe geben und noch so willensstark sein und noch so meinen, das geht nicht, ich kann mich nicht verändern. Ich kann vielleicht gewisse Verhaltensweisen kann ich schon anpassen, das ist nicht unmöglich. Ich kann mit Disziplin kann man einiges erreichen, aber das Herz kann ich letztendlich nicht einfach verändern. Das kannst du dir lassen, schenken, die Veränderung, die Herzenstransplantation, das neue Herz dir schenken, das geleitet ist vom Heiligen Geist. Und wenn wir das neue Herz bekommen haben, haben wir den Auftrag, es zu bewahren, haben wir den Auftrag, es zu kultivieren, dass die Reich Gotteswerte reinkommen und dass mein Herz zu einer Quelle von meinem eigenen Leben wird und zu einer Quelle für alle Menschen um mich herum. Wir lesen immer am Morgen Bibel zusammen während des Morgenessen als Familien. Und diese Woche ist ganz ein genialer Vers gekommen, aus dem 2. Korintherbrief. Das ist mir gerade noch so neu. Ist mir das eingefahren? Dort steht, dass wir ein Wohlgeruch sind für Jesus. Also, das ist so wie ein Parfum, könnte man sagen. Also, dass der Wohlgeruch von Jesus in uns innen ist. Und dass wir allen Orten, wo wir hergehen, der Wohlgeruch bei den anderen Leuten, wie ist der wahrnehmbar? Und es heisst dort, für die Leute, die verloren sind, die das nicht suchen, die nicht das begehren, ist der Wohlgeruch wie ein Gestank, der sie abstoßt. Aber für die, die gerettet werden sollen, ist es eine Anziehungskraft. Und dass wir gesetzt sind, allen Orten, wo wir hergehen, den Jesus zu bezeugen. Durch Wort, durch Taten. Und dass das einfach so ist, hat mich sehr beeindruckt. Jetzt haben wir gesehen, eben die anderen Ratgeber, wir haben Musik angeschaut, es gibt auch Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Filme, die wir uns anschauen können, Freunde, Kollegen, die wir mit ihnen verkehren. Eben, was haben die für Werte? Was kommt da von denen in mich rein? Welche Werte und welche Weltanschauungen und welche Zerrbilder und Lügen werden vermittelt? Und ich denke, dort sind wir herausgefordert, in ein Prüfen hineinzukommen, in eine Reife hineinzukommen, Gemeinschaft zu haben mit Leuten, die Jesus nicht kennen, aber nicht ihre Werte zu übernehmen. Und jetzt kommen wir ins Thema vom heutigen Morgen und das heisst eigentlich Herztest. Jetzt hat uns Gott ein neues Herz gegeben. Ein Herz, wo seine Gebote inwendig in uns hineingeschrieben sind. Und ein Herz, das ihn repräsentiert, das ihn sucht. Und jetzt testet er das. Jetzt schaut der, ob das Herz, das er uns jetzt gegeben hat, das neue Herz, ob das jetzt wirklich verhält. Sucht das jetzt wirklich mich? Oder sucht das noch etwas anderes? Gott testet das. Und die Art, wie er das testet, das ist durch die Versuchung. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, hat Jesus gesagt. Und jetzt testet Gott sozusagen, ja, wo ist jetzt eigentlich dein Schatz? Wenn man ganz ehrlich bist, was ist wirklich dir wertvoll in deinem Leben? Um was kreisen sich deine Gedanken? Was begehrst du eigentlich? Dort, wo dein Schatz ist, ist nämlich auch dein Herz. Und wenn Gott nicht dein Schatz ist, dann ist dein Herz irgendwo anders. Jesus sagt, was aber aus dem Mund rauskommt, das kommt aus dem Herz. Und das ist das, was der Mensch unrein macht. Denn aus dem Herz kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis oder Lästerung. Das sind die Sachen, die der Mensch unrein machen. Es kommt aus uns selber raus, es sind unsere eigenen Begierden und das, was wir nachher auch aussprechen, kommt aus unserem Herz. Und wenn du nicht weißt, was in deinem Herz ist, dann frag mal deinen Partner oder deine Freunde oder deine Leute, was rede ich eigentlich so den ganzen Tag? Was kommt so aus meinem Mund raus? Ja, und dann merkst du, was in deinem Herz ist. Weil die Sachen kommen aus dem Herz, die bösen Gedanken. Mordehebel und Unzucht und das ganze Zeugs da. Das kommt aus dem, das ist die Beschreibung vom unerlösten Herz hier. Aber manchmal, auch wenn wir ein erlöstes Herz haben, kommen gleich noch solche Wünsche und Gedanken manchmal rein. Darum testet das Gott. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist ein Vers, der theologisch höchst umstritten ist. Ja, das ist ja ein Bitt an Gott, uns nicht in Versuchung zu führen. Dann ist es ja Gott, der uns in Versuchung führt. Wie ist jetzt das genau? Wollt ihr das Gott, dass wir in Versuchung geführt werden? Oder wollt ihr jetzt doch, dass wir erlöst sind vom Bösen? Und wenn wir jetzt Jakobus 1, Vers 13 da hinten dran stellen, dann heisst es, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Es wäre jetzt ein Widerspruch, wenn man behauptet, dass oben nachher sei ein Gebet von, dass Gott mich nicht so in Versuchung führen soll. Wir können das jetzt theologisch nicht auflösen, die Spannung, aber ich glaube nicht, dass Gott uns aktiv versucht. Es ist nicht er, der uns eigentlich versucht. Aber er lässt zu, dass wir versucht werden und er lässt zu, dass unser Herz getestet wird. Das ist ein Unterschied. Und das ist jetzt noch wichtig, dass ihr wisst, eine Versuchung ist noch nicht eine Sünde. Wenn du versucht wirst, hast du das Gefühl, Mann, warum habe ich solche schräge Gedanken? Warum habe ich solche schräge Gelüste? Warum habe ich jetzt plötzlich solche Bedürfnisse? Das ist abartig. Warum gefällt mir jetzt plötzlich etwas, wo ich doch weiss, das ist eigentlich nicht richtig? Warum zieht mich das dann an? Und da ist einfach wichtig, dass ihr seht, Versuchung zu haben, das ist noch nicht Sünde. Erst, wenn man diesen Gedanken Raum gibt, wenn man die Gedanken zu den eigenen Gedanken macht, gebären sie nachher die Sünde und gebären sie nachher den Tod. Das ist der Teil, wir können schnell weitergehen, das ist der Vers. Ja, den haben wir schon gehabt. Da. Das ist jetzt die Fortsetzung vom Jakobus 1, Vers 13, den wir vorher schon gelesen haben. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also da habt ihr so eine Art eine Reihenfolge. Versuchung steht am Anfang. Und wenn ich auf die Versuchung eingehe, wenn ich nach dieser Versuchung handle nachher und in Sünde hineingehe, dann gebiert die Sünde nachher in mir innen den Tod. Das ist die Folge. Die Folge von Sünde ist immer Tod. Und die Versuchung hat immer das Ziel, uns in die Sünde zu führen, weil die Sünde uns nachher den Tod bringt. Geistlichen Tod. Können wir noch schnell zurückgehen. Und das ist jetzt wichtig, wenn eben solche Gedanken für anfangen umkreisen, merken, das versucht mehr, dass wir dort vorsichtig sind, dass wir uns nicht selber betrügen. Weil manchmal hat man das Gefühl, ja, wenn ich solche Gedanken habe, wenn ich solche Gefühle habe, wenn ich solche Ideen habe, dann bin ich ja ganz ein miserabler Christ. He? Dann kann ja Gott auch so jemand wie mich gar nicht brauchen. Und man kommt dann in die Selbstzweifel und auch in die Selbstanklage hinein. Und das ist ein Fall. Versuchung ist etwas ganz Normales. Wir werden dann noch sehen, Jesus ist schon versucht worden. Er hat den Test genauso wie wir müssen durchlaufen. Das ist nichts Ungöttliches versucht zu werden. Und nicht, dass du das Gefühl hast, schon nur, weil du versucht wirst, weil du merkst, oh, ich habe Sachen in mir drin, die mich attraktiv denken, die mich wie anziehen. Das heisst noch lange nicht, dass du wegen dem ein schlechter Mensch bist, ein schlechter Christ bist oder irgendetwas an dir schon unrein oder so wäre. Gut, das ist noch wichtig. Der Luther hat mal gesagt, die Vögel die können um den Kopf herumkreisen, aber sie können nur ein Nest bauen, wenn du das erlaubst. Und so ähnlich sind Versuchungen, das sind so wie Gedanken, die schwirren dir wie um den Kopf herum. Und du hast das Gefühl, ist das lästig. Aber ob sie sich niederlassen in deinen Gedanken, ob sie Raum finden in deinen Gedanken und eben auch in deinem Herz, das entscheidest du. Und das ist jetzt eben, da kommt jetzt der Test 3. Wir haben den Vers vorhin schon gelesen, wir können da nicht weitergehen. Zuerst einmal 1. Korinther 10, Vers 31. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also jetzt sind wir in einer Testsituation, die Versuchung ist da und die zieht mich in eine Richtung, wo ich weiss, eigentlich ist das nicht gut, eigentlich ist das nicht richtig. Und jetzt habt ihr schon gemerkt, jetzt seid ihr nämlich herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin jetzt dieser Versuchung nachher und ich widerstehe dieser. Das ist jetzt eine Entscheidung, die du treffen musst. Und ich kann niemand für dich treffen. Du kannst nur du treffen. Es ist einfacher, die Versuchung nachher zu geben, als jetzt widerstehen. Schon gemerkt. Es ist einfacher, sich einfach zu gleiten. Und trotzdem habe ich ja schon gemerkt, es ist trotzdem eine Entscheidung. Ich muss mich dafür entscheiden, ob ich dieser Versuchung rumgehe oder nicht. Es macht es nicht einfach automatisch. Ich habe schon gemerkt, wenn ich einfach dem gar nicht nachher studiere, mich einfach nicht wegwende, dass der Gedanke von Versuchung wieder weg ist. Ich muss mich nicht einmal, muss den nicht einmal extrem bekämpfen, ich muss den nur nicht beachten. Längt manchmal schon. Aber das Mass der Versuchung ist nicht so, das wird euch allen zusprechen, dass ihr dort nicht widerstehen könnt. Das ist ein Kampf, wo wir drin gerufen sind, wo wir können bestehen und wo wir sollen drin reifen. Hebräer 2, Vers 18 heißt, denn er selber, Christus, hat gelitten und ist versucht worden, kann er helfen. Der Satz ist denen so. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also weil Christus selber die Versuchung auch kennt, auch erlebt hat, weiß er ganz genau, wie sich das anfühlt. Und weil genau der gleiche Christus, der das auch erlebt hat und auch weiss, wie es in dir erlebt, durch seinen Heiligen Geist in dir wirksam ist, kann er dir dort drinnen helfen. Amen, glaubst du das? Das ist eine Kraft in dir, die grösser ist. Du musst dieser Versuchung nicht einfach erliegen. Es ist keine Ausrede mehr zu sagen, ja, die Versuchung ist so stark, sie haben überhaupt keine Chance gehabt, das hat mich weggespült und da habe ich halt wieder müssen und was es da immer für Schwächen sind, die du hast. Lukas 4, Vers 13 heißt es, und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Das ist das Ergebnis, wenn wir der Versuchung widerstehen. Das ist die Geschichte dort, wo der Teufel Jesus in der Wüste versucht hat. Und Jesus hat in allen Orten und immer bei jeder Versuchung mit dem Wort von Gott Widerstand geleistet, hat ihm das Wort von Gott entgegengehauen. Und das Ergebnis ist, dass die Versuchung weicht, die geht. Und Jesus ist nicht von der Versuchung zur Sünde verleitet worden. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes. sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Das ist so ein befremdlicher Satz, jetzt soll man sich freuen, wenn man da in verschiedene Versuchungen hineingeführt wird. Man muss auch ehrlich gesagt sagen, die Versuchung, die hier beschrieben ist, ist jetzt nicht unbedingt eine Versuchung so im Sinn von, jetzt habe ich so einen heißen Hunger nach Schokolade gehabt, habe einfach wieder nicht können widerstehen oder irgendeine so eine Versuchung. Sondern es geht hier eigentlich um Verfolgung. Der Kontext ist Verfolgung, wo Christen verfolgt werden. Und er sagt hier, es seid nicht erstaunt, dass solche Sachen passieren, sondern freut euch, dass ihr das Gleiche erleidet, was Christus erlitten hat. Damit auch seine Herrlichkeit, seine Freude und seine Wonne in euch offenbar wird. Jetzt gehen wir kurz in die Versuchungsgeschichte rein, die Jesus erlebt hat. Wir lesen jetzt den Text nicht eins zu eins. Ich gehe davon aus, dass euch die Geschichte bekannt ist, wo Jesus in der Wüste vom Teufel verführt wurde. Es waren drei Sachen, die dort der Teufel gebracht hat. Die erste Versuchung, die der Teufel gebracht hat, ist, nachdem Jesus 40 Tage gefastet hat, in der Wüste war, als er Entbehrung erlebt hat, hat er ihm gesagt, du hast Hunger. Und dann heisst es, und es hungerte ihn sehr. Natürlich hat er Hunger gehabt. Sehr hat er sogar Hunger gehabt. Und der Teufel kommt und sagt, du bist doch der Sohn von Gott. Mach doch einfach aus diesen Steinen Brot. Du kannst doch übernatürlich da Wunder tun und so. Das war die erste Versuchung. Da ist also um körperliche Bedürfnisse gegangen. Es geht jetzt mehr so ein bisschen darum, die Bereiche zu benennen, ohne dass wir gross jetzt auf die Geschichte im Detail liegen. Nachher die zweite Versuchung war, er hat ihm alle Reiche von dieser Welt gezeigt. Und alle Macht. Er hat gesagt, schau, über all diese Reiche habe ich Macht. Wenn du runterknäulst und mich anbetest, gebe ich dir die Macht. Das ist also die Versuchung hier, ist der Status, ist die Anerkennung und eben die Macht. Und auch da hat Jesus mit dem Wort von Gott geantwortet und hat gesagt, es ist nicht richtig, jemand anders anzubeten als Gott alleine. Und er hat gewusst, dass Gott ihm alle Macht wird geben, im Himmel und auf Erden, ohne dass er den Teufel anbeten muss. Und dann die dritte Versuchung war, wo ihm der Teufel gesagt hat, hat ihn so auf die Zinne des Tempels, also auf das Dach vom Tempel aufgeführt und hat ihm gesagt, stürz dich doch da runter. Es heisst doch in der Bibel im Psalm 91, die Engel vom Herr werden dich tragen. Hier geht es um das Thema Schutz und Versorgung von Gott. Wird Gott mein Leben wirklich tragen? Und es geht natürlich nicht darum, hier, dass man das willkürlich auf die Probe stellt, sondern dass man vertraut, dass Gott der Versorger, der Schutz vom Leben ist. Also wir sehen jetzt kurz zusammengefasst die drei Bereiche. Es geht um die körperlichen Bedürfnisse, es geht um einen Status, um Anerkennung, um Macht und es geht um unseren Schutz und um unsere Versorgung. Und in diesen drei Bereichen sind wir versucht. Genauso wie Jesus auch in diesen Bereichen versucht ist. Man könnte die Bereiche zusammenfassen mit Sex, Macht und Geld. Es gibt auch Bücher zu diesem Thema. Es ist natürlich eine Vereinfachung. Bei körperlichen Bedürfnissen geht es nicht nur um Sex, es geht um mehr. Und Macht und Geld, Schutzversorgung, das passt relativ gut. Aber das sind so die drei Bereiche, die wir versucht werden. Genauso wie Jesus auch versucht ist worden. Und wo wir dürfen Herzenstesten erfahren, wo wir dürfen siegreich sein. Jetzt bei Männern und bei Frauen ist das je nachdem ein bisschen unterschiedlich veranlagt. Das kommt da glaube ich nicht mehr rein. Wenn es um die Sexualität geht, ist der Mann sehr stark durch Bilder stimulierbar über das, was er über das Auge sieht. Schon gemerkt, die Männer haben, sind relativ anfällig auf solche Bilder. Wenn es um Macht geht, sind die Männer in Gefahr, so zu den Machos zu werden und die Stellung, die ihnen eigentlich gegeben ist, als Haupt ihrer Familie Verwalter zu sein, wird nachher wie pervertiert, missbraucht, in dem, dass man sich einfach so macho-mässig, ich habe hier zu sagen, sich wie der Diktator aufführt. Und beim Geld habe ich noch keine grossen Unterschiede festgestellt, was die Versuchung anbetrifft, höchstens, dass die Männer und die Frauen nicht für die gleich dummen Sachen ausgeben. Aber dumm sind sie beide. Ob man jetzt Tausende von Franken für eine Modelleisenbahn oder für ein Hobby ausgibt oder für eine Sportausrüstung oder für Schuhe oder Jäckli und Täschli, das ist unter dem Strich beides vielleicht nicht allzu sinnvoll. Die Versuchung ist unterschiedlich, aber letztendlich geht es auch darum, auch hier weise Verwalter von unserem Geld zu sein und nicht sich vom Geld, von der Verführung vom Geld zu verlocken oder von der Sicherheit, die das Geld bietet, zu verlocken. Das kann verschiedenste Blüten treiben. Ich möchte noch kurz ein bisschen auf das Thema eingehen, ohne dass wir es heute umfassend können erläutern, nämlich die sexuelle Versuchung, die bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Also die Frauen habe ich noch gar nicht gesagt. Wie werden die sexuell versucht? Werden die auch mit Bildern stimuliert? Ich keine Frau, ich weiß jetzt das nicht so. Ja, also ich denke schon, dass Bilder auch... Es ist übrigens nie so, dass Männer und Frauen immer alles ist so. Oder nur, das Schwarz-Weiß gibt es ja gar nicht. Es ist immer eine Mischung, aber es ist eine Tendenz da. Also Frauen werden mehr durch Sehnsucht, durch emotionale, romantische Sachen, Bilder, Geschichten, Bücher und so weiter, Filme werden sie verführt oder angesprochen. Im Internet hat man herausgefunden, Versuchung bei den Männern ist klar, das sind einfach Pornos, das sind einfach unreine Bilder, Filme und so weiter. Das ist das, was die Männer suchen. Und bei den Frauen ist die Versuchung viel mehr die, dass sie in den also, ich weiß nicht, ob das stimmt, das liest man ja alles so, in diesen Chaträumen eben sich einfach so für mitteilen, mit fremden Leuten Kontakt haben, sich austauschen, Herz für anfangen teilen. Natürlich nicht mit der Absicht, irgendetwas Böses zu machen, aber so das Seelische, das einem nachher kann, wo einem einfach gut tut, dann nimmt dem mal jemand ernst, dann lässt dem mal jemand zu. Da kann man mal seine Gedanken und seine Gefühle mitteilen. Da macht einem mal jemand ein Kompliment und so weiter. Das sind Beispiele, wo Frauen durch das in schlimme Beziehungen und Ehebruch und so weiter geführt wurden. Also ich denke sicher auch die Herzschmerz-Romane und die Heftchen, wo es um so die Liebesgeschichten und so Sachen geht. Ja, also das dürft ihr euch wirklich mal überlegen, ist das eigentlich so gesunde Literatur für mich? Also ich bin schockiert, wenn ich in die Bibliothek gehe, in die Schulbibliothek da zu Heimberg und dort die Jugendbücher anschaue. Das ist fast nur solche Zeug, was um so irgendwelche Teenie-Liebschaften und Herzschmerzsachen geht und unglücklich verliebt und dann tut meine Liebe nicht erwidern und jetzt bin ich jetzt so zu Tode betrübt und muss jetzt meine Freundin betrügen, weil die mit irgendeinem Namen... Also, nur solche Sachen. Es gibt fast keine gescheite Literatur mehr. Und sie hatten selber Skilager gehabt, da unsere 8-Klässlerinnen haben im Skilager auch so einen Film geschaut. Es nur um solche Sachen geht, dann ist eine Frage, was soll das? Aber das ist die Welt, in der wir drinnen leben. Und wo es darum geht, unsere Herzen reinzuhalten und diesen Versuchungen zu widerstehen. Jetzt habe ich euch da zwei Bücher mitgebracht. Das eine, das heisst «Jeder Mann und die Versuchung». Das ist das da. Das ist von Stephen Archerburn. Das beschreibt auf eine ganz geniale Art, wie Männer mit ihrer Art von Versuchung, vor allem im sexuellen Bereich, können umgehen, wenn es um Internet und anderen Konsum geht. Dann gibt es das andere, das heisst «Jede Frau und das geheime Verlangen». Das ist eigentlich das Pendant einfach für die Frauen, die das ein bisschen aufnimmt, wo wir jetzt vorhin schon darüber geredet haben. Und ich merke, es ist ganz hilfreich. Also ich habe das Buch mit mehr Interesse gelesen als das andere. Und das andere, das weiss ich alles schon. Ich weiss, wie ein Mann funktioniert. Aber wie die Frau funktioniert, ist mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Und wenn man das liest als Mann, gibt es einem einen Einblick und ist sehr hilfreich, auch zu verstehen, wie ticken die Frau eigentlich. Und Versuchungen, Freunde, sind oft dann da, wenn eben die echten Bedürfnisse eben auch nicht gestillt sind. Und das Gleiche gilt für das Buch da. Das ist, das schreiben sie am Anfang, für die Frauen ist das manchmal am Anfang ein Schock. Also wenn ihr jetzt noch sehr unbedacht seid. Und immer noch vielleicht ganz schöne rosa Bilder haben von eurem Traumprinz und so weiter. Frauen sind im Normalfall relativ schockiert, wenn die rausfinden oder merken oder spüren, wie Männer punkto Sexualität funktionieren. Und haben dann wie manchmal Angst, Hilfe, das sind wie Sexmonster, oder? Die ganze Zeit nur irgendwelche perverse Gedanken im Kopf haben und nichts anderes wollen, als die befriedigt haben. Und insofern ist das Buch auch für Frauen sehr hilfreich, zu verstehen, wie der Mann funktioniert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beides nicht werten. Mann und Frau sind dort einfach unterschiedlich geschaffen worden, haben unterschiedliche Art, wie sie auch mit Sexualität umgehen. Und wie dort drum ist auch die Versuchung auf eine andere Art. Aber es ist sehr hilfreich, wenn man es voneinander auch weiss. Und wenn man dann nicht in ein Verurteilen hineinkommt, sondern wenn man sich dort dann die entsprechende Hilfe und Ergänzung kann sein. Und das gilt auch bei allen anderen Versuchungen, auch bei den nicht-sexuellen Versuchungen. Gell? Es ist manchmal so lächerlich, für was sich Leute begeistern können. Da hat man manchmal so kein Verständnis und kann das so nicht nachvollziehen. Aber stellt euch vor, auch das, was dir toll dünkt, was für dich eine grosse Versuchung ist, ist für andere lächerlich und können die nicht nachvollziehen. Wie kann man auch nur so etwas cool finden? Wie kann man auf so etwas abfahren? Das ist so abartig. Da ist jeder anders gelismet und jede anders gelismet. Einfach, dass wir da nicht in ein Urteil hineinkommen über die Versuchungen vom anderen oder die Schwachstellen vom anderen. Es ist einfach real und wir dürfen uns da drinnen die Ergänzung sein und das Gegenüber, das wir von Gott her gesetzt sind. Amen. Amen. Jesus, du mutest uns den Herztest zu, genauso wie du es Jesus hast zugemutet. Bevor Jesus den öffentlichen Dienst wahrgenommen hat, nachdem dass er getauft ist worden vom Johannes und erfüllt ist worden mit dem Heiligen Geist, ist in die Wüste geführt worden und er hat den Herztest sehr stattgefunden. Und erst, als er den Herztest bestanden hatte, hat er seine öffentliche Wirksamkeit, sein Auftreten können anfangen, hat sein Zeichen und Wunder passiert, seine Dämonen, Austreibungen passiert, Krankenheilungen passiert. Und darum mutest du uns den gleichen Herztest auch zu. Jesus, und wir bekennen dir auch heute als deine ganze Gemeinde von Heimberg hier, als der Haushalt, im Moment, dass wir dir die Tests zum Teil schon grandios übergefallen sind. Und wir jensten Versuchungen erlegen sie und den Kampf nicht glorreich gekämpft und siegreich sind rausgegangen, sondern Niederlagen haben davon gezogen, diesen Versuchungen erlegen sie, ist schlecht gefühlt haben, ist schmutzig gefühlt haben, ist unrein gefühlt haben, aber danke, dass deine Gnade und deine Vergebung grösser ist. Du mutest uns nicht Sachen zu, wo wir nachher drinnen zu Fall kommen, sondern du mutest uns Sachen zu, weil du an uns glaubst. Weil du glaubst, das Mal schafft es. Das Mal schafft es. Nicht aus eigener Anstrengung, sondern weil Gnade von dir, Vater, in uns wirksam ist. Und ich danke dir, dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Jede Sünde, die wir dir bekennt haben, ist versenkt im tiefsten Meer und ist für dich inexistent. wie wenn es nie passiert wäre. Und wir haben jeden Tag wieder eine neue Chance. Jeden Tag können wir neu wählen und können uns entscheiden, wie gehen wir um mit Sachen, die uns versuchen, wegzugehen von dir, wegzugehen von deinen Ordnungen, wegzugehen von deinen Werten. Und wir haben die Möglichkeit zu entscheiden. Und wir wollen sagen als deine Gemeinde, wir wollen uns für dich entscheiden. Wir wollen ein reines Herz behalten. Wir wollen der Versuchung widerstehen. Und wir wollen siegreiche Überwinder sein, weil wir zu diesem Gesetz sind. Weil du, wo in uns innen lebst, Jesus Christus, deinen Versuchungen hast können widerstehen, können wir das auch. Das ist die Kraft, die wir haben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und wir wollen jetzt zusammen dann auch das Abendmahl feiern als Zeichen, wir sind mit dir verbündet, Jesus. Du lebst in uns, dein Blut fließt in uns, wir sind dein Lieb, wir sind dein Körper, wir sind dein Tempel und deine Heiligkeit und deine Herrlichkeit lebt in uns. Und das ist unser grösster Schutz, das glaube ich auch. Deine Heiligkeit und deine Herrlichkeit, die Ehrfurcht vor dem Herrn, die bewahrt uns auch vor den bösen Wegen. Und das schenkst du in unser Herz hinein durch den Heiligen Geist. Amen. Singen wir doch zuerst noch das Lied und nachher tun wir zusammen das Abendmahl feiern. Mm.